Wie sollte es anders sein? Auch im Gemeindeunterricht haben wir überlegt, was ist eigentlich Advent? Gemeindeunterricht ist das, was in anderen Kirchen so Konfirmandenunterricht heißt. So kann man das etwa vergleichen. Also es sind Teens, die für 2 Jahre, normalerweise 2-mal im Monat zusammenkommen. Und dann haben wir gefragt, was ist eigentlich Advent? Und was ist Adventszeit? Advent ist die Ankunft, genauso wie wir das vorhin schon von Ulrike gehört haben, Adventszeit, also die Zeit vor einer Ankunft, die man irgendwie jetzt besonders gestaltet, weil man weiß, da kommt was. Ein ganz kurzes Beispiel wäre, du stehst Wilhelmshöhe am Bahnhof und der Zug kommt oder kommt noch nicht und du musst länger warten. Das ist deine Adventszeit, bis der Zug kommt. Oder ein bisschen länger ausgeholt, du stehst da am Bahnhof, weil du eine Reise machen willst. Dann ist die Adventszeit der Moment, wo du weißt, wann die Reise beginnt und du bereitest dich vor. Kaufst dir eine neue Badehose oder ich weiß nicht, wo es hingeht oder neue Wanderschuhe. Ja, du überlegst, wie kann das Wetter sein. Also die ganze Zeit, bis der Zug kommt und du einsteigst, bis du da bist, ist Adventszeit. Also Adventszeit, eine Zeit, wo irgendwas kommt und man bereitet sich darauf vor. Wir hatten verschiedene Beispiele. Ich fand das Eindrücklichste im Gemeindeunterricht war die Schwangerschaft. Ja, da weiß man auch, da kommt irgendwas. Und diese Zeit bis dahin lebt man doch irgendwie anders. Ja, also eine Mutter, die hochschwanger ist, die macht kein Bungee-Springen mehr, schätze ich mal. Das wäre die Ausnahme, ne? Wir hatten auch so ein Bild, dass die vielleicht kein Alkohol trinkt oder nicht mehr raucht, weil sie schwanger ist. Könnte ja sein. Eine von den Teenies aus der Gruppe sagte, die werden einen Vorbereitungskurs machen. Also, wie atmet Frau beim Wehen, beim Pressen, Dankeschön für die Vokabelhilfe, genau. Ja. Wie atmet die da? Oder kann der Mann auch noch atmen oder muss der sofort umkippen, ne? Wie hält man ein Kind? Wie wickelt man das? Wie wäscht man das? Ich habe das auch alles mal mit einer Puppe geübt, bevor ich dann ein Baby in der Hand hatte. Auch Wäsche und Windeln kauft man normalerweise vorher. Ja, oder manche bereiten ein Kinderzimmer ein und überlegen sich, als ein Junge zu werden, hellblau, ne? Überlegen sich, was da alles reingehören könnte. Manche müssen vielleicht sogar umziehen, eine andere Wohnung, weil sie merken, hey, für noch ein Kind ist die Wohnung zu klein. Also die Schwangerschaft ist in jedem Fall ein tolles Beispiel für eine Adventszeit. Man weiß, da kommt was. Und in dieser Zeit, bis was kommt, bis das kommt, was man weiß, lebt man anders. Man stellt sich darauf ein. Aber wie leben nun wir Christen? Das war auch wieder die Frage, die Ulrike Arendt uns schon gestellt hat. Wie leben jetzt wir Christen in unserer Adventszeit? Das heißt ja nicht jetzt irgendwie, dass wir uns warm anziehen im Dezember, sondern unsere Adventszeit ist die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Wie lebt man denn da als Christ? Wie lebt man als Christ in der Adventszeit? Wie sollen wir Jesus empfangen? Gibt es da auch irgendwas zu bedenken? Leben wir irgendwie anders? Falls wir das überhaupt glauben, dass er wiederkommt. Denn das muss man wissen, viele Menschen glauben nicht an Jesus und natürlich nicht, dass er wiederkommt. Dass Jesus ein Jude war, dass er gekreuzigt wurde von den Römern, das kann keiner heute mehr bezweifeln. Darum geht es nicht. Das ist kein Glaube, das ist historisch belegt. Die Frage ist, ist er auferstanden? Lebt er? Ist er wirklich der Herr, der König? Und kommt er wieder als der Herr? Das ist die Frage, die den Glauben betrifft. Glaubst du, dass Jesus der wiederkommende Herr ist? Alle Menschen, die ganze Welt lebt in dieser Adventszeit, in dieser Zeit zwischen Jesu erstem Kommen als Baby, als Kind, als Mensch und seinem zweiten Kommen als der König, als der Herr. Und es gibt Menschen, die wissen das. Und die leben dementsprechend. Und es gibt Menschen, die glauben das nicht. Und die leben dementsprechend. Als Jesus in den Himmel genommen wurde, haben die Engel gesagt, so wie er jetzt in den Himmel gefahren ist oder genommen wurde, so wird er einmal wiederkommen durch die Wolken. Auch Jesus hatte gesagt, ich gehe weg, wenn ich weggehe, hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich
wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Und er sagt, wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird das Kommen des Menschensohns sein, wenn er wiederkommt, ganz plötzlich. Alle Welt, ganz im Osten, ganz im Westen, man könnte auch sagen, ganz im Norden, ganz im Süden, wie ein Blitz. Und wir werden alle erkennen, wer er ist. Alle Welt wird ihn sehen. Keiner wird mehr diskutieren, plötzlich. Alle Knie werden sich beugen, sagt Paulus, weil man sehen wird, wer er ist. Alle Knie wird sich beugen, dankbar, fröhlich oder auch ängstlich, weil man vorher geleugnet hat, wer er ist. Alle Knie werden sich beugen. Und alles, was Menschen getan haben, was ich getan habe, das wird da sichtbar werden. Das Gute und das Schlechte und das Halbherzige und das richtig Böse wird sichtbar werden, wenn er kommt. Alles Leid wird ein Ende haben. Gott wird gut und nicht gut und Unrecht benennen und zeigen. Und es wird uns wehtun in dem Moment, wo wir merken, wie wir gelebt haben, ohne ihn halbherzig Böses getan haben. Alles Leid wird dann ein Ende haben. Das Reich Gottes wird aufgebaut. Alle Tränen hören auf. Der Tod wird nicht mehr sein. Das kommt auf uns zu. Da kommt was auf uns zu. Das ist Adventszeit. Und Jesus spricht oft zu dieser Zeit. Gibt Gleichnisse dazu, verschiedene Predigten von ihm. Und immer wieder sagt er, und in dieser Zeit, wachet, seid wach. Er warnt, er mahnt davor, einzuschlafen, sozusagen seine Salzkraft, seine Lichtkraft, die man hat durch Gottes Geist in dieser Welt, nicht einzusetzen. Unterschiedslos zu allen anderen Menschen zu leben. Er warnt davor, er mahnt davor, in dieser Zeit anders zu leben. Jederzeit mit ihm zu rechnen, jederzeit bereit zu sein. Er kommt wie ein Dieb, sagt er einmal. Wunder dich dann nicht. Hütet euch, sagt Jesus, Lukas 21, hütet euch, dass eure Herzen dann nicht beschwert sind mit Essen und Trinken und täglichen Sorgen. Seid allezeit wach und betet, dass ihr stark seid, dem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Menschensohn zu stehen. Hütet euch, wenn er kommt. Dass ihr nicht Sorgen habt um Essen und Trinken, euren Kühlschrank, euren Garten, euer Haus, euer Auto, euer Wochenendhaus, euren nächsten Urlaub. Hütet euch davor, wenn er kommt, dass ihr stehen könnt vor ihm, weil ihr bereit seid und wusstet, dass ihr schwanger seid. Dass eine Reise geplant ist. Und dann tut nicht so, wenn der Zug plötzlich kommt, dass ihr sagt, huch, er kommt ja wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem ersten Kommen Jesu gerechnet haben. Haben sie, die Juden wussten das. Sie wussten, dass Gott einen Erlöser, einen Messias, einen Retter schicken will. Sie wussten das. Aber wie viele damit wirklich gerechnet haben, weiß ich nicht. Es scheint was anderes zu sein, als das irgendwie zu wissen und damit zu rechnen und sein Leben darauf einzustellen. Das war das Problem bei den Juden. Es hatte mit ihrem Leben nichts zu tun. Sie haben es nicht mit dem Leben geglaubt. Das zumindest ist die Botschaft von Johannes dem Täufer, den wir heute in der Adventszeit mal wieder in Erinnerung rufen. Er redet nicht zu Menschen, die es nicht wussten. Er redet zu Menschen, deren Leben keine Rolle spielte für das, was sie wussten. Sie wussten, er kommt, und sie lebten so, als käme er nicht. Das war das Problem. Ich lese uns Lukas 3 vor. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa, Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonis, Lysanias in Abilene. So, das haben wir uns alles gemerkt jetzt. Jetzt geht weiter. Vers 2. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. Also, die ganze Umgebung wird beschrieben, eine ganz klare Datierung. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott einen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Es kamen aber auch einige Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als von euch vorgeschrieben ist. Adventszeit, die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Wie leben wir diese Zeit? Ach, Johannes den Täufer wollte ich euch ja beim Vorlesen hier zeigen. Das ist ein Originalfoto von ihm. Wie lebt man als Christ in der Adventszeit? Was können wir da an Johannes sehen oder was hören wir von ihm? Wir sind ja auch Leute, die wissen, dass Jesus wiederkommt. Keiner könnte sagen, wusste ich nicht. Aber wie leben wir jetzt die Zeit, bis er wiederkommt? Erstens, man findet einen alternativen Lebensstil, habe ich da mal hingeschrieben. Man findet einen alternativen Lebensstil. Ich finde, das ist das Größte, was man bei Johannes lernen kann. Johannes war ein Evangelist, er war ein Prediger, ein Prophet. Aber was die Attraktion war, war sein Leben. Ich weiß gar nicht, ob er gut reden konnte, aber sein Leben hat gepredigt. Was der gesagt hat, das sah man, das glaubt er. Nicht hier, in seinem Leben. Was der sagt, das glaubt er. Da lebt er voll Pulle nach, ohne alle Einschränkungen. Der glaubt, dass der Messias kommt, der Erlöser kommt, dass er der Richter und der Retter sein wird, und sein ganzes Leben ist voll darauf eingestellt, ohne Kompromisse. Das ist seine Stärke. Johannes gehört nicht zu denen, die singen, der König kommt, krönt Jesus, der kommt. Und man lebt aber völlig unterschiedslos zu allen anderen Menschen. Die Juden damals haben geglaubt, dass Gott einen Erlöser, einen Richter schicken wird, aber ihr Leben hat damit nicht gestimmt. Das ist die einzig angemessene Form, glaube ich, die Adventszeit zu leben. Ein alternativer Lebensstil. Ohne das geht es nicht. Ich glaube, wenn Johannes hier würde, der würde schnell mal ein Co-Referat dazu halten. Das geht nicht, das ist völlig unglaubwürdig. Wer nicht einen alternativen Lebensstil findet, alternativ heißt neu geboren übersetzt. Wer keinen Lebensstil findet, der wirklich Jesus zeigt und den Glauben zeigt, der lebt nicht richtig Adventszeit. Es wäre so wie eine Schwangere, die keinen Bauch kriegt. Geht gar nicht, ja. Kann auch nicht Jesus als Herrn haben und genauso leben wie alle anderen Menschen. Und das zeigt sich nicht in den Werten und nicht in dem, was mir wichtig ist. Das geht doch gar nicht. Das erwartet Gott von den Menschen, dass wir neugeboren leben. Das glaube ich. Und wer glaubt, dass er wiederkommt, der lebt auch anders. Ich habe dann überlegt, welche Menschen fallen mir ein? Und jetzt kannst du überlegen, fallen dir Menschen ein, wo du denkst, die leben anders? Die leben wirklich anders, die haben andere Werte. Das ist nicht einfach so. Auch allein an dem Leben kann man sehen, dass was sie sagen, das stimmt. Fallen euch solche ein? Vielleicht sitzen hier auch welche, ich glaube ja. Ich dachte zuerst an Menschen, die einen einfachen Lebensstil haben und sich dazu entschieden haben. Ich kenne Menschen, die haben aufs Auto verzichtet. Ich kenne Menschen, die haben ihr Haus aufgegeben und verkleinert und haben ganz viel gespendet, weil sie sagen, das reicht uns. Das finde ich alternativ, wer macht das schon? Ja, keiner kann sein Haus in den Himmel nehmen. Aber wer würde auf die Idee kommen, darum sein Haus zu verkaufen und irgendwie ganz viel zu spenden, wo es gerade Not hat? Ich habe an Familien gedacht, auch da kenne ich mindestens zwei, wo er oder sie keinen vollen Job arbeiten, weil sie sagen, das Ehrenamt und das Engagement, was wir haben und unsere Familie ist uns so wichtig, dass wir lieber zurückfahren in anderen Dingen. Ich kenne ein Ehepaar, er Sozialarbeiter, sie Lehrerin in Berlin, die wohnen bis heute in einer kleinen Altbauwohnung, weil immer einer von den beiden nicht eine volle Stelle gearbeitet hat, aber er auf jeden Fall sich voll eingebracht hat in einer sozialen Arbeit für Alkoholiker und da nicht auf die Uhr geguckt hat und gesagt, hey, jetzt sind meine 20 Stunden aber um. Das ist für mich alternativer Lebensstil. Mir fallen eine alte Christin ganz besonders ein. Eine kann ich noch nennen, steht nicht auf dem Papier, das ist Elfriede Wieke, die ist gestorben, ist aus unserer Gemeinde. Und im Trauergespräch wurde mir erzählt von den Kindern, bei meinen Eltern wohnten immer irgendwelche Leute mit. Immer war irgendeiner da, der da mitwohnte, der das gerade brauchte. Wusste ich nicht vorher. Und genauso eine Frau kenne ich in Berlin. Altbauwohnung, aber schöne, große Altbauwohnung. Und die nimmt eine Frau auf, die ungewollt schwanger wird und in Probleme kommt und die darf bei ihr wohnen. Und wenig später, ich weiß die Zeiträume nicht mehr, wohnt eine Frau bei ihr in einer schweren Ehekrise und kann bei ihr wohnen in dieser Zeit, wo es so schwer ist in ihrer Ehe. Und Studenten haben da gewohnt, es ist wirklich so, irgendwann war ich bei ihr, da sagte sie, denn der Nächste, der bei mir schläft, ist Nummer 10. Die hat ihre Wohnung geteilt. Das fand ich einen alternativen Lebensstil. Nicht ein großes Haus zu haben und zu sagen, na, wie lange kann ich es mir noch leisten? Sondern zu sagen, da sind Menschen in Not und die nehme ich auf. Ich will zugeben, dass da auch eine Begabung und eine Freiheit dazugehört. Und dass nicht jeder das so kann. Ich sage nicht, dass jeder, der ein Haus hat, in jedem Zimmer einen hat schlafen müssen oder so. Das meine ich gar nicht. Aber dass man fragt, hey, wo ist dein Leben alternativ? Wo lebst du sichtbar anders? Dass Leute merken, du hast einen Herrn, einen König im Leben. Du bist nicht hier auf der Erde zuerst zu Hause. Und du investierst auch nicht alles hier auf der Erde. Du hast ein anderes Zuhause, eine andere Hoffnung. Und das lässt dich anders leben. Und wenn du 3 freie Zimmer hast, aber du brauchst die Ruhe, dann glaube ich, hat Gott für dich vielleicht einen anderen Auftrag. Ich habe nur die genannt mal, die mir eingefallen sind. Der Johannes, also, da kommen nun Leute, wollen sich taufen lassen und wollen Buße tun. Und was sagt er denen? Wer 2 Hemden hat, soll 1 abgeben. Wer was zu essen hat, soll es teilen. Ich könnte gut ein Hemd abgeben, ich hätte immer noch mehr im Schrank als 2. Ich weiß, dass meine Hemden nicht allen gefallen, aber so habe ich. Ja. Das erinnert mich an Jesus. Jesus hat auch so ein Gleichnis gebracht, ne? Er sagte auch, dass er der wiederkommende Herr ist, ja, okay. Und wenn der Menschensohn, so sagt er dann immer, der Menschensohn, wenn der wiederkommt, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alle Menschen in 2 Teile teilen, zur linken und zur rechten, sagt er. Irgendwie, es gibt vielleicht einen Gang dazwischen, aber nicht jemand, der so quer liegt und von allen etwas hat, in diesem Gleichnis zumindest nicht. Und dann sagt er, die zur linken, die zu mir gehören, das werden die sein, die Armen und die Hungernden und die Nackten gesehen haben, die ihr Essen geteilt haben und die ihre Wohnung geteilt haben. Und die zur anderen Seite, das werden die sein, die das nicht getan haben. Und die sagen dann in dem Gleichnis, es ist ein Gleichnis, die sagen dann, Herr, sag mal, Herr, wir kennen dich, wir sagen, Herr, zu dir. Wir haben Gottesdienste gefeiert, wir haben gebetet, wir haben vielleicht sogar prophetische Worte erhalten. Wir haben Lobpreis gemacht. Und im Gleichnis sagt der Menschensohn, ich habe euch nie gekannt. Ich glaube, es gibt keine Alternative zu einem alternativen Lebensstil, wenn man Jesus Christus als den König hat, der als Kind geboren wurde, aber der doch kein Kind geblieben ist, der Herrscher ist über alles. Wer 2 Hemden hat, der gebe 1 ab. Wer zu essen hat, der teile es. Was bedeutet das heute für uns? Ich habe nicht so viele Beispiele erzählt, Nicht, weil ich noch mehr hätte, nicht, aber weil ich glaube, tatsächlich, das muss man für sich selber herausfinden. Vielleicht kann man mit einer Schwester, einem Bruder, einem Freund beten und sagen, ich möchte gerne, dass an meinem Leben Christus zu sehen ist. Ich möchte gerne, dass man bei mir merkt, ich bin nicht hier zu Hause und mein Garten und meine sauberen Fenster sind mein Heiligtum. Ich möchte gerne ein Leben führen, was die Herrlichkeit Gottes irgendwie widerspiegelt. Und dass man ins Gebet geht und dass man guckt, wo kann denn Gott bei dir das schenken? Einen alternativen Lebensstil. Und darum, diese ganzen Beispiele könnten dazu verführen, dass man sagt, ich mache es genauso wie die Frau in Berlin, ich nehme jetzt immer junge Leute auf, die schwanger sind oder sowas. Darum geht es nicht. Aber wo lebst du alternativ? Und ich sitze, ihr glaubt gar nicht, bei meinen Predigten sitze ich immer in der ersten Reihe und habe große Ohren, ganz oft. Ich bin nicht der dies nicht genauso hören muss. Wo, Norbert Giebel, wo ist dein Leben alternativ? Und die Leute merken, du hast andere Werte. Du lebst anders. Du hast eine andere Hoffnung, einen anderen Halt. In der Adventszeit leben heißt zweitens, man lebt aus dem Hören. Die Wüste ist hier nicht nur eine Ortsangabe, sondern in der Wüste redet Gott. Das war die Erwartung. Wenn du in die Wüste gehst, dann machst du mit Gott Erfahrungen. Man könnte das vergleichen mit dem Kloster heute. In der Bibel auch noch hohe Berge. Geh auf den Meißner, ganz nach oben, ganz alleine, sei da mit Gott. Ich hoffe, der Meißner ist dann hoch genug. Ne? Und du wirst Gott erleben. Der Berg ist auch so ein Symbol. Und die Wüste. Geh in die Wüste und du wirst dich finden bei Gott. So auch hier, als Johannes in der Wüste war. Da kann man von Gott ein Auftrag, das ist kein Zufall. Gott zu hören und zu tun, was man gehört hat. Und das Dritte, in der Adventszeit trifft man Entscheidungen. Das ist bei Johannes ja auch ganz klar zu sehen. Es gibt so eine schöne Postkarte, habe ich mal gesehen. Ich wäre so gerne jemand, ich hoffe, ich bekomme es hin jetzt. Ich wäre so gerne jemand, der hört. Und er tut, was er hörte. Und er im Gehen ein Hörender bleibt. Das gefällt mir. Ich wäre so gerne einer, der hört. Einer, der auf Gott hört. Und der dann tut, was er hörte. Und dann nicht denkt, was ich da gehört habe, muss ich jetzt mein Leben lang so weiter tun. Sondern der im Gehen ein Hörender bleibt. Natürlich mit dem Ziel, dann wieder zu sagen, ach Gott, ach Herr, jetzt soll ich dahin gehen, den Schritt gehen, mich so entwickeln. Willst du mich da gebrauchen? Das ist für mich eine wunderschöne Postkarte. Ich habe sie nur nicht mehr, aber ich habe sie irgendwo kopiert in meinem Ordner. Das weiß ich noch. Johannes sagt, so streng ist das. Ja? Er sagt, kehrt um oder ihr kommt um. Ihr Schlangenbrut. Die Schlange ist der Teufel, ist der Böse, ja? Hätte sagen, ihr, herzlich willkommen, ihr Kinder des Teufels. Ihr glaubt an Gott und wer ist der Herr in eurem Leben? Was sind eure Ziele, eure Werte? Wofür lebt ihr? Wer sitzt auf dem Thron? Wofür investierst du dich? Was darf dich kosten? Wie Adam im Paradies, so haben sie den Lügen des Teufels geglaubt. Nimm doch diesen Apfel, du kriegst ein wunderschönes Leben dadurch. Und die Leute sagen, wir sind doch Kinder Abrahams. Wie können wir Kinder des Teufels sein? Wir sind doch nicht irgendwer, wir sind Erben der Verheißung. Hey, wir sind Baptisten, gibt es was Besseres im christlichen Laden? Ich glaube ja, aber ich meine, ich würde das mal eben auf die Spitze treiben hier. Ne? Und Johannes nimmt die Gegenrede gleich auf und sagt, sagt nicht, ihr seid Kinder Abrahams. Gott kann sich aus diesen Steinen, aus den Mikrofonen, aus den Ständern hier, kann er sich Leute machen, die seine Kinder sind. Bringt Früchte, die zeigen, dass es ernst meint. Geht los, fangt an, hört auf, je nachdem, was es gerade ist. Die Axt ist schon an die Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine Früchte bringt, wird abgehauen. Warum denkt ihr eigentlich, dass ihr dem Gericht entkommen werdet? Bringt euer Leben in Deckung mit dem, was ihr glaubt. Tut, was ihr lange schon wisst. Advent ist Entscheidungszeit, Advent ist auch Taufzeit. Weil die Taufe ein Symbol dafür ist, dass man es ernst meint, dass man umkehrt, dass man mit Jesus leben will. Das Erstaunliche ist, dass die Leute kommen. Ja? Die Leute kommen. Ey, die wissen, die kriegen Haue bei seinen Predigten und die kommen trotzdem. Ne? In meiner ersten Gemeinde, das war Stuttgart, da gab es so eine Familie, so ein Ehepaar besonders, da habe ich den Eindruck gehabt, wenn besonders streng gepredigt wird, sagen die immer, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Als wüssten sie genau, sie haben es verdient. Ne? So hier auch, ne? Die Leute kommen, die kommen. Die können ja sagen, hör, die Blöde, ich gehe dahin, der sagt zu mir, du Schlangenbrut, das war das letzte Mal bei dem in der Wüste. Irgendwie wissen die, mein Leben stimmt nicht mit dem, was ich weiß. Ich muss wachgerüttelt werden. Und die kommen und die tun Buße und die sagen, was soll ich tun? Sogar Zöllner kommen hierher, die am Rand des Judentums standen. Was sollen wir tun? Das Erstaunliche ist, die Menschen kommen. Johannes zitiert den Propheten Jesaja und Ulrike, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, auch das hast du bereits gelesen. Das Bild dazu, bereitet dem Herrn den Weg. Bei Jesaja heißt es, hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Wir leben alle in der Adventszeit. Einige wissen das. Und die leben entsprechend, weil sie wissen, wer kommt. Andere glauben es nicht und leben dementsprechend. Der Herr kommt in jedem Fall. Dieses bereitet dem Herrn den Weg, ist nicht, dass er sagt, ich komme auch nur, wenn der Schnee weg ist. Nee, Jesus kommt in jedem Fall. Und er will bei uns ankommen. Er will zu uns finden. Er will uns finden. Ich würde mal sagen, wie lebt man die Adventszeit? Man kann bestimmt verschiedene Sätze sagen. Ich würde sagen, nach diesem Jesaja-Text heißt es am Ende, alle Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Und wer heute schon so lebt und sagt, das ist mein Lebenssinn, der lebt richtig in der Adventszeit. Alle Welt soll sehen, auch an mir, dass Gottes Heil kommt. Amen. Wie soll ich den